Da steht ein wunderschöner Satz. Den habe ich mir ganz dick eingerahmt. Und wenn ich wieder einmal die Bibel wechsle, eine neue Bibelstelle kaufe, eine neue Bibel kaufe und dann so durch die Bibel hindurchgehe, wenn ich bei Lukas 6, Vers 38 ankomme, dann kommt wieder ein dicker Rahmen um diese Bibelstelle, weil sie mir so unheimlich viel bedeutet. Da steht, gib und dir wird gegeben. Die Bedingung besteht nur aus einem einzigen Wort, gib. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung, und dir wird gegeben. Und Jesus geht dann noch ein Stück weiter und dann sagt er, ein vollgedrücktes, gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Jesus fehlen fast die Worte, um das auszudrücken, was er sagen will. Gib, gib und dann kommt das alles. Gib, das gilt für eine Ehe. Ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jede Ehe sehr glücklich sein könnte, jede. Man muss keine Schönheitskönigin heiraten, man muss keinen Millionär heiraten, sondern wenn beide sich geben, dann funktioniert's. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Und all unsere Eheseelsorge, die wir heute machen, all die Eheseminare, die es da und dort gibt und all die Techniken, die da angewandt werden, all die vielen Gesprächsführungen und so weiter, die wären fast alle nicht nötig, wenn die Menschen bereit wären, diese kleine Bedingung zu erfüllen. In dem Augenblick, wo zwei Menschen einander vergeben und sich fest vornehmen, ich will den anderen glücklich machen, ist alles in Ordnung. Ich will dem anderen vergeben und ich will den anderen glücklich machen. Und der Mann kommt am Abend von der Arbeit mit dem Wunsch, heute Abend möchte ich meine Frau glücklich machen. Heute Abend möchte ich meiner Frau Freude machen. Heute Abend will ich offene Augen, offene Ohren haben, offene Hände für meine Frau. Und die Frau denkt genauso, freut sich schon auf den Feierabend, wenn der Mann kommt. Wir wollen einander dienen. Gib, sagt Jesus, und dann wird dir gegeben. Nur ein ganz kleines Wort zur Einleitung. Jetzt eine andere Bibelstelle, ich denke, die passt hier besonders gut her. Der Apostel Paulus schrieb an seinen jüngeren Mitarbeiter, rede du so, wie es der rechten Lehre entspricht. Und jetzt gibt er hier ein paar Tipps. Den älteren Männern sage, dass sie nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben und in der Liebe und in der Geduld. Ich glaube, Paulus hat beobachtet, dass älteren Männern oft die Geduld fehlt, sag ihnen das. Sie sollen nüchtern sein. Sie sollen besonnen sein. Ältere Männer neigen dazu, unbesonnen schnell ein Urteil zu fällen und dann den anderen fertig zu machen. Sag ihnen das, dass sie vorsichtig sind in ihrem Urteil, dass sie besonnen sind, dass sie nüchtern sind, dass sie ehrbar sind, gesund im Glauben und dass sie Liebe haben und dass sie geduldig sind. Und den älteren Frauen sage, dass sie würdig leben sollen, nicht verleumderisch, nicht genusssüchtig. Ich glaube, Paulus hat beobachtet, dass ältere Frauen, besonders wenn sie dann mehr Zeit haben, die Kinder sind aus dem Haus und vielleicht sind sie schon Witwen und dann sitzen sie zusammen und haben Langeweile und dann sind sie immer in Gefahr, die anderen durchzunehmen, über andere zu reden und dann gibt es allerlei dummes Geschwätz. Sag ihnen das, dass sie das nicht tun sollen. Und sie sollen nicht genusssüchtig sein, zusammensitzen und drei Stücke Torte essen und man wird immer dicker. Und sag den älteren Frauen, dass sie, auch wenn sie älter werden, dass sie diszipliniert leben und Jesus Ehre machen. Und den jüngeren Frauen, die kommen jetzt auch, den jüngeren Frauen sage, dass sie besonnen sein sollen, ihren Männern untertan und ihre Kinder lieben. Drei ganz wichtige Ratschläge für die jüngeren Frauen. Und sie sollen beherrscht sein, sie sollen gute Hausfrauen sein, sie sollen das Wort Gottes lieben, damit es nicht verlästert wird. Und dann kommen die jungen Männer. Ebenso ermahne die jungen Männer, dass sie sich in Zucht halten. Das ist die kürzeste Anweisung, aber was liegt da alles drin? Den jüngeren Männern sage, dass sie sich in Zucht halten und sei du selbst ein Vorbild. Ich habe mich bekehrt mit etwas über 20 Jahren. Ich komme aus einer Familie, in der man nicht mit der Uhr umgehen konnte. Die Familie Pahls war immer dafür bekannt, die sind unpünktlich und wenn du mit denen was abmachst, die kommen immer später. Und mein Vater ging jeden Sonntag zur Kirche, jeden Sonntag. Aber der fuhr immer erst los mit dem Fahrrad, wenn die Glocken schon läuteten. Wenn das erste Lied zu Ende war, dann kam mein Vater rein. Und viele andere machten das auch so und das ist bei manchen so üblich. Und damals, nachdem ich mich bekehrt hatte und so über meine Familie nachdachte, wo komme ich eigentlich her, da habe ich mir etwas vorgenommen. Ich will pünktlich sein. Ich will pünktlich sein, egal wo. Und wenn ich sage, ich komme um 8, dann komme ich nicht 8:05. Und wenn ich sage, ich rufe morgen um 10 an, dann rufe ich nicht 9:45 an. Der sitzt vielleicht zu Hause am Telefon und wartet. Ja, der wollte doch um 10 anrufen. Wenn ich sage, ich rufe um 10 an, dann rufe ich um 10 an. Ich habe mich in meine Uhr verliebt. Heute kam ich erst rein, als das Gebet fast zu Ende war, aber das lag daran, dass der Ansager eine Minute vorher angefangen hat. Ich war genau um 5:05 vorn. Aber ich hatte auch bis zum letzten Augenblick noch da oben zu tun und dachte, wenn ich um 5 da bin, dann reicht's ja. Aber als ich da hinten um die Ecke kam, da waren da draußen noch die halbe Versammlung, die waren doch am Reden, obwohl alle wussten, es fängt um 5 an. Eigenartig, oder? Paulus sagt den jungen Männern, dass sie sich in Zucht halten. Ihr Lieben, das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Gut, aber das waren so ein paar Worte vorweg. Ich habe gedacht, als ich heute Vormittag da oben in meinem Zimmer saß und über den Nachmittag nachdachte und irgendwie war mir der Kopf schwer. Und dann habe ich gedacht, ich mache das mal ganz einfach. Ich werde einfach diese Gelegenheit mal nehmen und aus meinem Leben erzählen. Werde euch einfach mal mit hineinnehmen und werde einige Stationen aus meinem Leben besprechen. Das ist jetzt keine Predigt. Das, was ich jetzt sage, habe ich noch nie so gesagt. Ich habe mir da so einen Schmierzettel gemacht. Da stehen so ein paar Worte drauf, die mir heute so beim Überlegen kamen. Und jetzt gehe ich einfach mal daran lang. Oh, wie oft gehen meine Gedanken zurück. Inzwischen sind Jahre und Jahrzehnte vergangen. Wie oft gehen meine Gedanken zurück? Ich kann euch sagen, dass ich von klein auf ein unheimlich neugieriger Junge war. Und dass ich immer Angst hatte, ich könnte irgendetwas verpassen. Ich wollte unbedingt mein Leben genießen. Ich wollte alles herausholen. Wir waren 7 Kinder zu Hause. 2 sind aber schon sehr früh gestorben. 2 habe ich gar nicht kennengelernt, weil sie schon vor mir waren. Und 5 sind dann groß geworden, eine lebendige Familie. Und das war immer mein Wunsch. Ich möchte mein Leben genießen. Ich möchte alles aus meinem Leben herausholen. Mit 15 Jahren habe ich dann schon das Elternhaus verlassen, Koffer gepackt und dann ging es in die Fremde mit 15 Jahren. Dann kam eigentlich eine ganz, ganz dunkle Zeit. Weg von den Eltern, weg von der Aufsicht, von der Kontrolle, schlechte Arbeitskollegen. Also an die 5 Jahre denke ich nicht gern zurück, die dann kamen. Es war eigentlich eine ganz dunkle Zeit. Aber es war andererseits auch eine gewaltige Entdeckungsreise. Manches war sehr schön, aber manches war schrecklich. Gute Jahre vergehen dann schnell. Ich wurde 16, ich wurde 17, 18, 19, 20. Ich wollte nichts verpassen. Ich kannte jeden Schlager. Und nicht nur den ersten Vers, auch den letzten. Und ich konnte sie fast alle auswendig. Das war damals meine Welt. Ich konnte jeden Tanz. Ich habe 3 Tanzschulen besucht, um wirklich alles zu können. Und der Tanzboden war meine Welt. Wenn ich Musik hörte, dann konnte ich meine Füße fast nicht mehr stillhalten. Was habe ich für Nächte auf dem Tanzboden verbracht? Bei den großen Festen auf den Dörfern, wenn ein Schützenfest ist, das geht dann 3 Tage und 3 Nächte durch. Da habe ich getanzt, bis die Sonne aufging am anderen Morgen, bis zum Umfallen. Ich war einmal so kaputt nach der 2. durchtanzten Nacht, ich war damals Automechaniker, dass ich am nächsten Tag, als ich fertig war mit einer Reparatur, ich hatte einen Auspufftopf erneuert. Und dann in einer Dorfwerkstatt, das war noch nicht alles so modern wie heute mit Hebebühnen und so weiter und so weiter. Da wurde das Auto hochgebockt etwas und dann wurde repariert. Und als dann alles fertig war, bin ich nochmal untergekrochen und das Auto und wollte irgendwas kontrollieren. Habe ich das eigentlich, irgendwas war da. Bin da so untergekrochen und habe geguckt, während der Motor lief. Und dann bin ich eingeschlafen. Ich hatte 2 Nächte nicht mehr geschlafen. Und der Geselle, der sah das, dass ich mich nicht mehr bewegte, der rief mich, Wilhelm, und ich bewegte mich nicht, der hat gedacht, ich habe Kohlenoxidvergiftung. Dann hat er mich an den Füßen gepackt und rausgezogen und, lebst du noch? Ja, war alles normal. Ich war einfach eingeschlafen. Und er hat mächtig mit mir geschimpft. So ein Blödsinn, 2 Nächte durchtanzen und dann arbeiten. Aber am Abend ging ich wieder zum Schützenfest. Und dann kam die 3. Nacht. Das war einfach damals mein Leben. Ich hatte eine hübsche Freundin, um die mich manche beneideten. Mit 17 Jahren fing das damals an. Ich ging dann in eine Musikkapelle und spielte jahrelang Trompete. Wir haben hauptsächlich Marschmusik gemacht, so für Schützenfeste, für Umzüge und so weiter, aber auch Tanzmusik für die Dorffeste. Mit 16 Jahren hatte ich mein erstes Motorrad. Ich weiß nicht, wie viele tausende Kilometer ich gefahren bin ohne Führerschein. Denn den großen gab es ja damals noch nicht. Ich hatte dann eine Maschine, die ich hauptsächlich im Wald gebrauchte. Wir waren einige Kollegen. Was haben wir für Sonntage in den Wäldern verbracht mit unseren Motorrädern? Mit 17 Jahren ging ich in einen Motorsportclub. Mit 18 Jahren konnte ich endlich den großen Führerschein machen. Und dann kann man ja auch Motorräder fahren, die mehr als 250 Kubikzentimeter Hubraum haben. Und dann hatte ich bald das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Natürlich konnte ich das nicht bar bezahlen, aber man kann das ja in Raten abstottern mit 48 Monatsraten. Und dann hatte ich dieses große Motorrad, das war das schnellste in der ganzen Gegend. Und die Leute in den Dörfern, die haben über mich geredet und manche haben mich gehasst. Es gab damals noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, wie ich da oft durch die Dörfer gerast bin. Und abends haben die Leute gesagt, hol die Kinder von der Straße, der wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Mit 19 Jahren hatte ich einen Seitenwagen an meinem großen Motorrad. Und ich war so ein schmächtiger Junge, aber ich konnte auch damit umgehen. Einmal bin ich mit 7 Personen auf dem Gespann durchs Dorf gerast. Und es musste einfach immer irgendwie etwas sein, worüber die Leute staunten oder sich ärgerten. Dann kam eine Zeit, da entwickelte ich eine ganz furchtbare Fotoleidenschaft. Ich hatte damals eine Spiegelreflexkamera gekauft, eine Vogtländer Bessar 2, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und dann habe ich bei den Festen Bilder gemacht, die Leute fotografiert und in der Nacht dann noch die Bilder entwickelt und am anderen Tag hingen die beim Bäcker an der Wand nummeriert und dann konnte man die Bilder da bestellen und einfach um ein paar Mark dazu zu verdienen. Mit 19 Jahren bin ich dann wieder zu meinen Eltern zurück. Ich hatte inzwischen meine Gesellenprüfung gemacht und verdiente mein erstes Geld. Und das reichte ja nie. Dann bin ich wieder zu den Eltern zurück. Da musste ich nämlich nichts bezahlen. Zimmer war umsonst, Essen war umsonst. Das war eigentlich gut für mich. Ich habe dann ein Elektronenblitzgerät gekauft. Ich glaube, ich war der Erste in der ganzen Gegend, der überhaupt so etwas besaß. Alles Neue, was rauskam, das musste ich sofort haben. Damals hatte man dann noch so einen riesen Koffer dabei und einfach, damit ich bessere Bilder machen konnte. Und diese Bilder habe ich dann in der Nacht im Badezimmer dann entwickelt und so weiter. Oft zum Leidwesen meiner Mutter. Wenn die am anderen Morgen ins Badezimmer kam, dann war wieder alles voll. Über der Badewanne hatte ich dann meinen besonderen Tisch für meine Dunkelkammer. Das war eine Geschichte. Aber alles, was ich hatte, alles, was ich kaufte, kaufte ich auf Abzahlung. Wenn ich ein paar Schuhe kaufte für 25 Mark, habe ich 5 Mark angezahlt, Rest in 4 Monatsraten. Wenn ich eine Jacke kaufte für 45 Mark, 5 Mark Anzahlung und Rest in 8 Monatsraten. Und so war das bei allem, mein Motorrad 48 Monatsraten. Ich hatte bald so viele Monatsraten, dass das Monatsgehalt bei Weitem nicht dafür ausreichte. Was habe ich für Mahnungen gekriegt von Fotopost und von Quelle und von anderen Versandhäusern. Und da habe ich mir Geld geliehen von der Schwester, von der Mutter und habe Überstunden gemacht. Ich hatte einmal über 80 Stunden, obwohl man nur 48 Stunden arbeiten musste. Und für Überstunden bekam man 25% Aufschlag. Manchmal habe ich sonntags gearbeitet, da bekam man 50% Aufschlag. Und das hat trotzdem alles nicht gereicht. Ich war auf der Suche. Ich war immer auf der Suche. Und obwohl ich so viele Sachen machte, ich war ja ein unglücklicher Junge. Mit 16 Jahren war ich das erste Mal betrunken. Ich wusste damals nicht, dass man von Bier betrunken werden kann. Ich habe gedacht, von Schnaps. Aber Bier ist zum Durstlöschen, dachte ich. Hatte noch nie Bier getrunken. Und dann war ich beim Schützenfest und einer unserer Gesellen, der hatte sich das wohl richtig vorgenommen. Der gab mir dann ein Glas Bier und habe ich getrunken, schmeckte nicht besonders. Und dann ein zweites Glas Bier, naja, und hat auf aller guten Dinge sind drei und dann noch ein drittes Glas Bier und dann weiß ich nicht, vier oder fünf und dann musste ich auch mal raus und dann fiel ich draußen um. Und ich wusste nicht, warum. Und als ich dann wieder aufs Festzelt kam, da habe ich gesagt, du Walter, irgendwie mir ist so schlecht, ich bin draußen eben umgefallen, ich weiß gar nicht, oh, und der hatte seine helle Freude dran, oh, da musst du noch ein Bier trinken, dann wird das besser. Das war eine ganz schlimme Erfahrung, eine ganz schlimme Nacht für mich. Mit 18 Jahren habe ich dann angefangen zu rauchen. Ich habe gedacht, zu einem richtigen Mann gehört unbedingt eine, auch die Zigarette. Und dann hatte ich ja den großen Führerschein mit 18 und mein großes Motorrad. Und ich fuhr auch mit dem Motorrad zu den Festen. Natürlich habe ich mir dann vorgenommen, da trinke ich nicht so viel. Aber ich hatte einmal bei einem Schützenfest eine Nacht, da war ich so besoffen, dass ich mein Motorrad nicht mehr finden konnte. Und dann haben die anderen mir geholfen und dann haben wir es gefunden. Und meine Freundin war auch dabei. Und dann wollte ich mein Motorrad antreten, aber das habe ich nicht geschafft. Dann haben sie mir geholfen, dass ich raufkam und sie ist auch hinten rauf und dann hat einer angetreten und sie hat hinten immer geklopft, verlangsam, verlangsam, verlangsam. Aber dann bin ich los mit dem Ding und als der Wind mir um die Nase wehte, da habe ich sogar irgendwie den Weg wiedergefunden. Ihr Lieben, dass ich noch lebe, das ist ein ganz großes Wunder. Ich habe auch einige ganz schlimme Stürze erlebt, aber nicht, weil ich betrunken war, sondern weil ich so halsbrecherische Sachen machte. Einmal im Wald und einmal auf der Straße bei ganz hoher Geschwindigkeit, als mir einer in die Quere kam. Also, dass ich noch lebe, das ist eine ganz große Gnade. Ich kam einmal betrunken nach Hause und dann stand ich an der Haustür, hatte wieder mal den Schlüssel vergessen und dann habe ich geklingelt und meine Mutter kam an die Haustür und dann sah sie mich da und fing an zu weinen. Wilhelm, in dem Zustand. Ja, und dann bin ich ins Schlafzimmer gewankt und das Leben ging weiter. Ich wollte nichts verpassen. Was meine Mutter für eine Not hatte mit mir, mehr als mit den anderen Vieren. Aber ich wollte nichts verpassen. Ich wollte alles rausholen. Das, was es damals gab, das wollte ich haben. Ich hatte ein großes Problem und das haben fast alle jungen Menschen, wenn sie nicht bekehrt sind. Und das Problem war bei mir ganz besonders ausgeprägt. Ich war so klug. Ich hatte die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ich war klüger als der liebe Gott. Ich wusste alles besser, zum Beispiel als meine Eltern. Ich wusste alles besser. Aber in Wirklichkeit habe ich alles verkehrt gemacht. In einem Lied heißt es, ihr kennt es alle, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das war damals bei mir so. Und dann mit 20 Jahren, ich wollte eigentlich meine Freundin besuchen, mein Motorrad stand bereit und es regnete den ganzen Vormittag, Sonntag. Nach dem Mittagessen, es regnete immer noch in Strömen. Meine Freundin war damals umgezogen nach Bremen, weil sie da Kurse belegt hatte. Und ich wollte sie in Bremen besuchen, 120 Kilometer. Und bei diesem strömenden Regen. Und irgendwie habe ich gedacht, also es war ein ganz schlimmes Wetter. Und ich habe immer noch gewartet, dass es trocken wird, aber es hörte nicht auf. Und ich ging in der Küche hin und her. Und dann sah ich mit einmal auf dem Küchenschrank ein kleines Buch von dem Radioevangelisten Werner Heugelbach. Das hatte eine alte Frau, eine Bauersfrau, Oma Tölke, in unser Haus gebracht. Und das kam dann in meine Hände, darüber will ich jetzt nicht mehr sagen, der Zeit wegen. An jenem Sonntagnachmittag habe ich mich bekehrt. keine gläubigen Eltern, keine gläubigen Verwandten, keine gläubige Jugendgruppe, keine Gemeinde, kein Prediger, keine Evangelisation, keine Seelsorge, gar nichts. Nur ein Buch. Nur ein Buch. Und eine betende alte Frau in unserem Dorf, die jeden Tag das Dorf durchbetete. Und dann passierte dieses große Wunder, dass ich durch das Buch von Werner Heugelbach zur Bekehrung kam, Jesus annahm. Ich habe meiner Freundin dann erklärt, warum ich nicht gekommen war. Sie hatte sich das auch schon gedacht, weil das Wetter wirklich furchtbar war. Und am anderen Sonntag kam sie dann nach Hause. Am anderen Sonntag wollten wir uns wieder treffen. Und ich habe ihr dann gesagt, du, ich habe eine Überraschung. Aber das sage ich dir jetzt noch nicht. Etwas Gewaltiges ist inzwischen passiert, aber das muss ich dir dann alles erzählen. Und die ganze Woche habe ich darüber nachgedacht, wie ich ihr das klar mache, was ich erlebt habe. Habe Jesus gefunden und ich habe gedacht, die bekehrt sich auch und dann heiraten wir bald und dann wird alles noch viel schöner. Und dann kam der nächste Sonntag und sie kam. Und sie kam dann zu uns und dann saßen wir zusammen den ganzen Sonntagnachmittag und ich habe versucht, ihr zu erklären, was ich erlebt habe. Sie hat gar nichts verstanden. Sie hat überhaupt nichts verstanden. Es war ein ganz furchtbarer Nachmittag. Sie hat mich angesehen, solche Augen hatte ich noch nie gesehen. Sie hat Grimassen gemacht. Sag mal, bist du verrückt? Sag mal, spinnst du? Bist du noch normal? Was ist mit dir los? So ging das den ganzen Nachmittag. Und mein Herz hat geweint und ich habe nach Worten gesucht, ich wollte ihr das erklären und es ist mir nicht gelungen. Es war furchtbar. Zuletzt haben wir uns beide gestritten. Schließlich haben wir beide da gesessen und geheult. Ich wollte sie für Jesus gewinnen und sie wollte mich mit aller Macht davon weghaben. Und dann hat sie gesagt, komm heute Abend mit. An dem Abend war Erntedankball. Also morgens ist Erntedank-Gottesdienst und am Abend ist Erntedank-Ball beim Saal, bei der Kneipe. Und dann kommen die Dörfer da zusammen und dann wird gefeiert und gesoffen und getanzt bis zum Morgengrauen. Und sie hat gesagt, komm heute Abend mit und dann kommst du auf andere Gedanken und dann wirst du wieder normal. Und am Abend, sie ist dann weggegangen und wir haben Armbrot gegessen und sie hat Armbrot gegessen und wir haben abgemacht. Sie geht schon los mit ihren Brüdern und ich komme dann hinterher mit meinem Bruder und meiner Schwester. Sie wollten auch zum Erntedankball und dann gingen wir los. Und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, heute Abend werde ich höchstens 3 Glas Bier trinken. Hatte ich mir ganz fest vorgenommen. Weil ich dachte, wenn man mehr trinkt, dann redet man dummes Zeug. Höchstens 3 Glas Bier, lieber noch weniger. Und dann bin ich losgegangen und sie war schon auf dem Saal mit ihren Brüdern, saßen da hinten schon, hatten einen Tisch reserviert. Und dann kamen wir, mein Bruder, meine Schwester und ich und viele Leute auf dem Flur an der Kasse. Und wir wollten da unsere Eintrittskarte kaufen. Und dann fing die Musik gerade wieder an zu spielen. Und sie spielten das Lied, den Schlager. Der war gerade vom Karneval gekommen. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind und so weiter. Und dann hörte ich das Lied. Oh, wie oft hatte ich das gehört. Und dann hörte ich dieses Lied da, das jeden Tag im Radio, morgens. Wir kommen alle in den Himmel. Das war das Lied, das war ein Ohrwurm. Und dann höre ich dieses Lied. Und dann standen die ersten Leute auf und das Tanzen ging dann da los und die Leute grölten dieses Lied, das kannte ja jeder. Und ich stand da mit dem Geld an der Kasse. Ich bekam das Zittern. Das habe ich früher nie so wahrgenommen. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein gottloses Lied? Was ist das für eine Gotteslästerung? Was machen die hier? Und schließlich habe ich nur noch zu meinem Bruder gesagt, Hermann, ich kann nicht mehr. Was ist mit dir los? Mit ihm hatte ich inzwischen auch schon viel diskutiert. Ich muss jetzt mal in die frische Luft. Geht mal schon rein. Und dann bin ich rausgegangen. Ihr Lieben, ich bin dann draußen auf und ab gegangen eine lange Zeit. Und ich habe es nicht mehr geschafft. Ich bin nicht zum Tanzen gegangen. Ich bin an dem Abend nach Hause gegangen. Ich habe noch lange zu Hause vor der Haustür auf der Schwelle gesessen. Es war Vollmond, zum Himmel geblickt. Habe gebetet für meine Freundin, für meinen Bruder, für meine Schwester und so weiter. Sie hat in der Nacht da mit einem anderen angebändelt. Mein Bruder hat es mir am nächsten Tag erzählt. Und unsere Geschichte war für immer zu Ende. Wir haben uns nie mehr wiedergesehen. Nach meiner Bekehrung war ich jeden Sonntag in der Kirche. Jeden Sonntag. Ich habe den Pfarrer besucht und habe ihm erzählt, was ich erlebt habe. Der Pfarrer hat mir gesagt, Willem, pass auf, manche sind davon schon übergeschnappt. Der Pfarrer war selbst nicht bekehrt. Das war der Empfang. Und da war ein CVJM, habe ich den CVJM besucht. Im CVJM, da wurde nicht aus der Bibel gelesen, da wurde ein Wildwestroman gelesen und dann am Ende doch das Vaterunser gebetet. Und dann hatte irgendjemand davon erfahren, dass ich mich bekehrt hatte aus dem Nachbarort, und der hat mich dann eingeladen zur landeskirchlichen Gemeinschaft. Und in der landeskirchlichen Gemeinschaft hatte das irgendjemand schon erzählt, du in Oppershausen, der Willem Pahls, der Junge von dem Bürgermeister, der hat sich bekehrt. Und dann kam ich das erste Mal in die landeskirchliche Gemeinschaft und ich komme auf den Flur und will meine Jacke dahin hängen, und da tuschelten da welche. Und dann sagte jemand zu dem Onkel Heinrich, wohl, das ist der Willem. Und dann kam der Onkel Heinrich an, ein älterer Bauer, und fragte, bist du ein Pols? Plattdeutsch? Bei uns in den Dörfern, also wir sprachen zu Hause auch nur Plattdeutsch. Und dann fragte Onkel Heinrich, bist du ein Pols? Und ich sagte, ja. Und dann hat er mich in die Arme genommen. Das war also der Pols, von dem sie ihm erzählt hatten. Dann hat er mich gedrückt und ich habe gedacht, du liebe Zeit, machen die das hier mit jedem so? Der hat mich fast nicht mehr losgelassen. Und dann sagt mir der Onkel Heinrich, seit über 30 Jahren bete ich für euren Vater. Und jetzt bekehrt sich der Junge. Dann hat er mich nochmal geschnappt. Ja, und dann war ich in dieser Versammlung. Das war eine interessante Erfahrung für mich, diese Versammlung. In der Versammlung betete nicht nur der Prediger, sondern da beteten alle möglichen Leute, Gebetsgemeinschaft. So etwas hatte ich noch nie gehört. Am nächsten Mittwoch war ich wieder in der Gemeinschaft und da war wieder Gebetsgemeinschaft. Und da habe ich gedacht, oh, das möchte ich auch mal. Einmal allein, laut, Jesus für meine Errettung danken. Und am nächsten Mittwoch, ich habe fast den ganzen Tag ein Gebet geübt und habe das auswendig gelernt, ein richtig schönes Gebet. Und am Abend wollte ich laut Jesus danken. Und dann war Gebetsgemeinschaft und ich saß neben Onkel Heinrich. Und jedes Mal, wenn ich anfangen wollte, dann kam mir wieder ein anderer zuvor. Und ich wurde immer zappeliger. Und endlich hatte ich eine Lücke gefunden. Dann fing ich an, lieber Herr Jesus. Und dann war ich so aufgeregt und wusste nicht mehr weiter. Und dann noch so ein paar Brocken und Amen. Es war schrecklich. Ich wäre am liebsten davongelaufen, so habe ich mich geschämt. Und dann legte Onkel Heinrich die Hand so auf meine Schulter, während die anderen weiter beteten, und sagt mir ins Ohr, oh Willem, wie ich mich freue. Und da habe ich gedacht, also wenn der Onkel Heinrich das sagt, dann war es wohl doch nicht so schlecht. Ihr Lieben, wenn der das nicht gemacht hätte, ich glaube, ich hätte lange nicht mehr gewagt zu beten. Aber das hat mir geholfen. Am nächsten Mittwoch habe ich dann wieder öffentlich gebetet und habe Jesus dafür gedankt. Nach einiger Zeit lernte ich dann eine Freikirche kennen in der Nähe, habe die dann mal besucht und da hat es mir irgendwie noch mehr zugesagt. Einmal, weil da eine große Jugendgruppe war und es war irgendwie lebendig und dann bin ich da eingestiegen. Da habe ich mich dann auch nach einigen Monaten taufen lassen in der Gemeinde. Nun, da war ich schon über ein halbes Jahr bekehrt, als ich getauft wurde. Und dann war ich in der Gemeinde. Ich war in jedem Gottesdienst, ich war in jeder Bibelstunde und ich ging dann auch in die Jugendstunde. Übrigens, in der Gemeinde habe ich dann auch gelernt, den Zehnten zu geben. Ich bin heute noch froh darüber. Ich habe damals eine Schrift gefunden, und da war die Rede von Afrikanern, von einer Gemeinde in Afrika. Viele Schwarze waren zum Glauben gekommen. Und wie der Missionar diese Schwarzen belehrt hat über den Zehnten. Und wie diese Schwarzen, jeder neue Bekehrte, das sofort angefangen hat. Die kein Geld hatten, die brachten eben Eier zur Station oder einen Huhn. Oder haben sich das so ausgerechnet, ungefähr den Zehnten des Monatslohns und des Wochenlohns brachten sie ins Haus des Herrn. Und das hat mir damals so geholfen und so eingeleuchtet. Und damals habe ich einen kleinen Kupferkessel gehabt und immer jede Woche, wenn mein Lohn kam, habe ich genau den zehnten Teil davon genommen und habe den in den Kupferkessel getan, ihr Lieben, und das habe ich beibehalten bis heute. Weil ich glaube, dass das Gott gefällt, dass wir den zehnten unseres Einkommens, ob jemand Rentner ist oder Sozialhilfeempfänger, ob jemand viel oder wenig verdient oder nur Taschengeld bekommt, wenn wir den Zehnten von unserem Einkommen dem Herrn geben, darauf liegt ein großer Segen. Wir haben das später unseren Kindern beigebracht. Unsere Kinder hatten alle vier eine Zehntenkasse. Und unsere Kinder bekamen immer am Sonntagmorgen Taschengeld. Etwas abgestuft nach Alter, das wurde dann von Zeit zu Zeit etwas erhöht von einem Jahr zum anderen. Und jeden Sonntagmorgen beim Frühstück habe ich das Taschengeld ausgezahlt. Und der Zehnte davon kam immer in die Kasse vom Heiland. Und in der Kinderstunde wurde jeden Sonntag gesammelt für ein Waisenkind. Und unsere Kinder haben jeden Sonntag immer ihre Gabe mitgenommen für den Heiland. Und ich hoffe, dass sie das heute noch so handhaben. Ich glaube, sie tun es. Ihr Lieben, ich bin oft traurig darüber, wenn ich beobachte. Ich sehe das bei uns in der eigenen Gemeinde und ich beobachte das manchmal woanders. Jesus hat ja auch mal den Kasten beobachtet und zugeguckt, wie die Leute das machen. Wie die Leute da vorbeigehen und ihre Gabe einlegen und dann gehen 20 Jugendliche an dem Kasten vorbei und nicht ein einziger tut etwas hinein. Und irgendwo habe ich weiß nicht, hier ist es vielleicht anders, ich habe nicht geguckt. Ich habe irgendwo einmal gefragt, in einer Gemeinde, wo jeden Sonntagmorgen Becher durch die Reihen gehen, während eines Liedes, das geht ruckzuck, gehen die Becher durch die Reihen, wird das Opfer eingesammelt und die Becher sind weg. Jeden Sonntagmorgen machen sie das da so. Und ich beobachtete da, die Erwachsenen geben alle da etwas hinein und dann sitzen da fünf Jugendliche, Becher geht weiter. Und dann frage ich einmal, sag mal, gebt ihr eigentlich nie etwas? Und dann sagen die, nein, das macht Papa. Naja. Ihr Lieben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn ihr dann mal verheiratet seid und Kinder habt, dass ihr es euren Kindern so früh wie möglich beibringt, dass sie den Zehnten von ihrem Einkommen für die Sache des Herrn geben. Und so lernt man das. Wir müssen all die guten Dinge schon als Kinder lernen, als Jugendliche lernen. Und dann fällt es uns später überhaupt nicht mehr schwer, es zu machen. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich damals gebetet habe. Herr, was hast du mit mir vor? Ich glaube, das habe ich tausende Male gebetet. Herr Jesus, was ist dein Plan für mein Leben? Was hast du mit mir vor? Soll ich immer Automechaniker bleiben? Ich wollte eigentlich meine Meisterprüfung machen und dann wollte ich gern ein Geschäft haben und Autos verkaufen und reparieren und Geld machen. Das war früher so meine Lebensplanung und mein Vater hätte mir dabei geholfen. Aber nun war ich Christ geworden und ich glaube, dass das gut ist. Von dem Tage der Bekehrung an sollten wir das Steuer abgeben und fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Oh, wie oft habe ich gebetet, Herr, soll ich heiraten? Soll ich ledig bleiben? Soll ich in Deutschland leben? Willst du mich woanders haben? Und ich war noch gar nicht lange bekehrt. Da habe ich immer gebetet, Herr Jesus, mach mich wie Werner Heugelbach. Ich möchte auch ein Seelengewinner werden. Ich möchte Menschen für dich gewinnen. Fing an, Traktate zu verteilen. Und wo ich konnte, habe ich über Jesus geredet. Und dann war ich da in der Freikirche. Und in der Freikirche predigte nicht nur der Prediger, sondern da predigten noch über 10 Brüder. Man nannte sie dienende Brüder. Und es gab so viele Außenstationen, da und da und dort, manche sogar weiter weg in der Lüneburger Heide. Und überall fuhren dann immer die dienenden Brüder hin und haben da gepredigt. Und dann hat der Prediger einmal gesagt, wir brauchen unbedingt mehr dienende Brüder. Wir haben wieder ein Wochenende dann und dann, Samstag. Da sind wir zusammen mit den dienenden Brüdern. Sollte irgendjemand in der Gemeinde sein, der den Eindruck hat, dass Gott ihn in diesem Dienst haben möchte, herzlich willkommen, melde dich an. So, und dann kam das Wochenende für dienende Brüder und da saßen all die älteren, reifen Herren und dann kam ich an mit meinem großen Motorrad. Damals 21 Jahre alt und dann saß ich da zwischen diesen reifen Brüdern. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ich glaube, Gott möchte auch, dass ich das Evangelium verkündige. Vielleicht werde ich mal Missionar oder was. Und dann saß ich dazwischen und dann hat der Bruder erklärt, wie man eine Predigt vorbereitet, wie man an den Text herangeht, wie man das macht und so weiter. Und ich habe notiert und dann bin ich nach Hause und dann habe ich wochenlang eine Predigt vorbereitet. Und das wollte mir nicht gelingen. Erstens, zweitens, drittens und dann eine Zusammenfassung. So hatte er uns das erklärt. Und das wollte mir nicht gelingen. Und dann mit einmal habe ich gedacht, Mensch, der Werner Heugelbach, der schreibt doch da so gute Sachen. Und dann habe ich mir wieder etwas von Werner Heugelbach rausgesucht und dann habe ich mir eine Predigt gemacht, fast alles von Werner Heugelbach abgeschrieben. 16 Seiten. 16 Seiten. Und das habe ich, die waren genauso groß wie meine Bibel. Die habe ich alle drin festgemacht, so ein bisschen festgemacht mit dem Gummiband, damit sie nicht rausfallen konnten. Und dann habe ich das geübt und geübt und geübt, diese 16 Seiten. Und dann, als ich da richtig drin zu Hause war, da habe ich dem Prediger gesagt, Bruder, wenn mal wieder Not am Mann ist, ich habe jetzt eine Predigt. Der hat mich angeguckt. So, ja, ich habe jetzt eine Predigt vorbereitet. Wenn mal Not am Mann ist, dann, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Und dann vergingen ein paar Wochen und dann ruft doch der tatsächlich an und sagt, einer der dienenden Brüder ist krank geworden. Sag mal, würdest du da hinfahren und da die Predigt halten? Ja, mache ich. Und dann bin ich los. Und dann saß ich davon. Ne? Und dann lief die Versammlung. Und dann, als es soweit war, wurde dann gesagt, so, und jetzt haben wir die Freude, das Wort Gottes zu hören vom Bruder Pals aus der Ziller Gemeinde. Und dann bin ich nach vorne mit meinen 16 Seiten. Und dann habe ich da meine Predigt die hat nicht lange gedauert. Aber mit meinem ganzen Herzen war ich dabei. Gerade du brauchst Jesus. Wie Werner Heugelbach habe ich gepredigt. Und als ich fertig war, habe ich mich da hingesetzt. Und dann wurde ein Lied gesungen. Und dann stößt jemand mich an, der hinter mir sitzt. Ich habe einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, der hat das Buch von Werner Heugelbach gelesen. Und dann kam eine Gebetsgemeinschaft und habe ich mich umgedreht. Also der stieß mich an und fragte, kann ich Sie nachher mal sprechen? So war das. Und ich habe gezittert bei dem ganzen Lied. Und als das Lied zu Ende war, kam eine Gebetsgemeinschaft, da habe ich mich umgedreht und habe gefragt, um was geht es denn? Und hat er gesagt, ich möchte das auch erleben, was Sie erlebt haben. Könnten Sie mir dabei helfen? Der wollte sich bekehren. Aber ich hatte noch nie einem Menschen geholfen bei der Bekehrung. Da bekam ich noch mehr Angst. Da saß ich und habe überlegt, was mache ich jetzt? Und die Gebetsgemeinschaft war immer noch im Gange. Da habe ich mich wieder umgedreht und habe gesagt, ich habe einen Vorschlag. Sprechen Sie doch nachher mal mit dem Leiter. Ich glaube, der kann Ihnen das noch besser erklären. Ja, dann sagt er, ist gut. Und dann habe ich meine Bibel in die Tasche gesteckt und auf und davon. Als die anderen Leute ihre Augen aufgemacht haben, war ich nicht mehr im Saal. Ich habe Angst gekriegt, da kommt noch einer, der sich bekehren will. Dann bin ich nach Hause. Aber die Gemeinde, die hat dann unserem Prediger gesagt, du, den jungen Mann kannst du ruhig mal wieder schicken. Und nach einigen Monaten war ich wieder in der Gemeinde. Und als ich da hinkam, da kam dieser Mann mir da gleich auf dem Flur entgegen und hat gesagt, danke, Bruder Pals, das hat damals geklappt. Er hatte sich tatsächlich bekehrt. Ihr Lieben, meine erste Predigt. Und dann noch von Werner Heugelbach geklaut. Abgeschrieben. Ich glaube, ich hätte nichts dagegen gehabt. Und es hat sich einer bekehrt. Oh, das hat mir damals so Mut gemacht. Ich habe dann ein ganzes Jahr versucht, Jesus zu dienen. Meine Freundin, die war ja weg. In der Gemeinde waren viele Mädchen, auch wunderbare Mädchen. Manch eins hätte gut zu mir gepasst. Und ich hatte mir ganz fest vorgenommen, ein Jahr will ich aber auch nicht im geringsten mich um die Mädchen kümmern. Ich hatte sie alle gern, die ganze Jugendgruppe, ich war ja auch da drin. Aber jetzt will ich die Bibel kennenlernen, ich will Jesus besser kennenlernen, ich will wachsen im Glauben. Und dann war ungefähr so ein Jahr rum, ungefähr ein Jahr war ich gläubig. Und dann ging das, hat sich da etwas geändert. Dann sah ich die Mädchen mit einmal anders. Ich hatte den Wunsch, einmal zu heiraten, den hatte ich sowieso. Und dann fing ich an, dafür zu beten. Da waren so viele, die mir gefallen hätten. Herr Jesus, wie siehst du das? Ist sie hier oder ist sie ganz woanders? Herr, zeig mir deinen Plan. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich damals in den Wochen gebetet habe. Ja, fast immer in meiner stillen Zeit. Herr Jesus, und jetzt bringe ich dir noch dieses Anliegen. Du weißt, ich würde gern einmal heiraten. Wenn das dir gefällt, Herr, dann zeig mir das richtige Mädchen. Bewahre mich vor jeder Liebschaft, vor jeder Freundschaft, die dir nicht gefällt. Ich möchte auch kein Mädchen enttäuschen. Bitte zeig mir deinen Weg. Oh, wie oft habe ich gebetet. Und dann irgendwann hatte ich den Eindruck, das ist sie. Oh, wie oft habe ich die Margrit beobachtet. Im Chor, in der Jugendgruppe. Dann habe ich ihre Mutter beobachtet. Töchter werden ja oft so wie die Mütter. Die Mutter war auch in der Gemeinde, war auch im Chor. Töchter sehen auch später oft so aus wie die Mutter. Die Mutter beobachtet. Und irgendwie wurde das immer stärker in mir, das könnte sie sein, Margrit. Und dann noch so einen schönen Namen, Margrit, das heißt auf Deutsch Perle. Margrit. Ah, oh, dann habe ich mich mit Margrit beschäftigt. Aber ich wollte Gewissheit haben. Wie kriegt man die? Eines Tages habe ich mir ein Herz gefasst und habe gedacht, ich fahre jetzt hin am Abend. Bin einfach hingefahren, da wo sie wohnt. Und habe geläutet und dann kam sie zum Glück an die Tür. Und dann habe ich ihr gesagt, ich muss dir mal etwas ganz Wichtiges sagen. Oh, ich habe gezittert. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt vor der Haustür. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich für sie empfinde. Und dann fing die Margrit im Auto an zu weinen. Sie mochte es mir fast nicht sagen. Dann hat sie mir gesagt, dass sie dasselbe seit Monaten für mich empfindet. Sie hat es sogar ihrer Mutter einmal gesagt. Und ihre Mutter hat gesagt, hör auf damit. Der Mann sucht sich eine Frau und nicht umgekehrt. Schlag dir das aus dem Kopf. Dann ist sie mal wieder nach Hause gekommen und hat sie gesagt, Mama, aber ich glaube, da ist doch irgendwas. Heute hat er mich wieder so angeguckt. Und ich hatte mich so bemüht, dass sie nichts merkt. Und doch muss sie was gemerkt haben. An dem Abend im Auto, das war ein Erlebnis. Als ich so merkte, das ist alles so von Gott vorbereitet. Und dann vergingen die Monate. Wir waren uns bald ganz, ganz sicher, wir beide gehören zusammen. Ihr Vater war noch nicht bekehrt, aber wenn ich sie besuchte, ging ich ins Haus, da war die Mutter, die Schwester war bekehrt. Wir haben viele Gespräche gehabt, auch in der Gemeinde, wo sich das so ergab. Aber ich habe mir damals fest vorgenommen, wir sitzen nie zusammen. Wir haben nie in der Gemeinde nebeneinander gesessen. Wir haben auch in der Jugendgruppe nie nebeneinander gesessen. In der ersten Zeit habe ich sie so darum gebeten, dass sie keinem etwas davon sagt. Das soll erstmal unser Geheimnis bleiben. Und wir beten weiter, bis wir ganz, ganz sicher sind. Aber das war dann ja auch bald. Ihr Lieben, wie oft junge Leute anderen jungen Leuten das Leben schwer machen. Indem sie da zusammen hocken und sich streicheln und herumtätschen. Und ein anderer sehnt sich vielleicht auch danach, aber da ist das nicht so oder noch nicht so. Und dann spielt man sein Glück aus vor den anderen. Da sollte man unheimlich vorsichtig sein. Also uns ist das damals gelungen. Und die Monate vergingen. Und dann habe ich sie mitgenommen zu unseren Eltern. Und unsere Eltern mochten sie. Bei ihrer Mutter war ich schon öfter gewesen. Unsere Eltern waren damals noch nicht bekehrt. Mein Vater war noch nicht bekehrt, Mutter schon. Er hatte sich kurz vorher bekehrt. Aber mein Vater mochte sie auch. Und dann haben wir Pläne geschmiedet. Und dann sind wir zum Prediger gegangen und haben ihm das erzählt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns verloben. Und dann hat der Prediger es am Sonntagmorgen bekannt gegeben. Und in der Gemeinde, zu der wir damals gingen, da sind nicht Männer und Frauen getrennt, da sind sie gemischt im Gottesdienst. An dem Sonntagmorgen saßen wir das erste Mal nebeneinander. Das ist sicher einigen aufgefallen. Und dann hat der Prediger es öffentlich bekannt gegeben, dass wir uns gefunden haben. Ich hatte in der Gemeinde inzwischen auch schon einige Male gepredigt. Und darum wollte ich sowieso Vorbild sein. Und da hat er das bekannt gegeben, dass wir uns verloben. Da haben wir eine ganz kleine Verlobung gefeiert. Nur die Eltern von beiden und die Geschwister von beiden mit den Ehepartnern. Das war alles. Ganz kleine Verlobung und 4 Wochen später war dann unsere Hochzeit. Es ging dann alles unheimlich schnell. Die Hochzeit war auch sehr, sehr klein, Aber das hing auch damit zusammen, dass wir beide kein Geld hatten. Ich war immer noch dabei, meine Schulden von früher zu bezahlen und inzwischen half sie mir dabei. Mein Vater war noch nicht bekehrt und er hatte sowieso alle seine Bedenken. Dann haben wir eine ganz kleine Hochzeit gefeiert, aber das war eine wunderbare Sache. Ich war damals immer noch Automechaniker, war damals 23 Jahre alt. Ihr Lieben, wenn ich heute zurückdenke, dann bin ich immer noch froh darüber, dass ich so jung geheiratet habe. Als unser erstes Kind kam, da war ich noch ein junger Mann. Und dann kam das zweite, das dritte. Meine Frau war die beste Freundin ihrer Kinder, ihrer Töchter. Ich das manchmal so sehe, wenn Leute so mit 35 dann endlich zum Heiraten kommen, dann haben sie schon fast nicht mehr den Mut, noch Kinder zu haben und dann eins, höchstens zwei. Was sind das manchmal nur für komische Familien? Wenn man jung ist und stark ist und gesund ist und noch Energie hat und dann kommen die Kinder, dann kann man das alles viel besser packen. Ich bin froh darüber, dass wir das damals so gemacht haben. Meine Frau war erst 19 und ich war 23 Jahre alt. Ich habe dann meinen Beruf aufgegeben, bin dann umgestiegen in eine kaufmännische Tätigkeit und dann begann eine Zeit mit 7 Brüdern, wo wir uns zusammengetan haben mit 7 Brüdern und haben eine Gebetsgruppe gegründet mit 7 Brüdern und haben uns ein Jahr lang, stell dir das vor, ein Jahr lang jeden Abend getroffen zum Gebet. Jeden Abend. Jeden Abend. Und wenn die Bibelstunde war, dann sind wir nach der Bibelstunde in den Hühnerstall gegangen. Der Hühnerstall, wir hatten einen Hühnerstall, die Hühner waren alle geschlachtet bei einem Maurer. In den Hühnerstall hatten wir etwas umgebaut, da hatten wir eine Gebetshütte draus gemacht. Und dann haben wir uns ein Jahr mit 7 Brüdern jeden Abend getroffen zum Gebet. Und ich war jung verheiratet. Ich kam fast jeden Abend erst 11, 11:30, 12 nach Hause. Ein Jahr lang Gebet. Ihr müsst nicht so etwas nachmachen. Das war eine ganz komische, eigenartige, aber ich glaube, doch besondere Führung vom Herrn. Und nachdem wir ein Jahr gebetet hatten, ein ganzes Jahr lang, jeden Abend, wir hatten Fragen, wir hatten etwas auf dem Herzen und wollten Klarheit von Gott haben. Und nach einem Jahr hatten wir die Gewissheit. Und dann haben wir das Missionswerk Die Bruderhand gegründet. Ich war damals vom ersten Tage an dabei. Damals war ich 24 Jahre alt, ein Jahr verheiratet, als das Missionswerk Die Bruderhand entstand. Gut, wir waren dann verheiratet. Und ein Jahr später begann mein öffentlicher Dienst als Evangelist. Ich habe ja nie eine Bibelschule besucht. Ich habe keine theologische Ausbildung. Ich war Automechaniker und dann war ich Kaufmann, kann man so sagen, in einer kaufmännischen Tätigkeit. Und dann kam ich von da in den evangelistischen Dienst. Nun, ich muss schon sagen, ich habe unheimlich viel gelesen in jener Zeit. Und Gott hat dann auch Gnade dazu gegeben. Nun zu meinem evangelistischen Dienst. Ihr Lieben, könnt ihr euch das vorstellen, dass wir uns in den ersten 18 Jahren meines Dienstes 12 Jahre nicht gesehen haben? 2/3 der Zeit. Nicht in einem Stück, aber ich war 2/3 der Zeit weg und 1/3 zu Hause. Ich habe immer 2 Wochen evangelisiert, 1 Woche zu Hause. 2 Wochen evangelisiert, 1 Woche zu Hause. Ich habe allein 4.000 Predigten in der Schweiz gehalten. Da bin ich losgebraust, 2 Wochen in der Schweiz, im Zelt, da, dort, irgendwo in Deutschland, Frankreich, in anderen Ländern. Das ging damals gleich so los. Die Einladungen kamen von überall. 2 Wochen evangelisiert, 1 Woche zu Hause. 2 Wochen evangelisiert, 1 Woche zu Hause. Das war hart für meine Frau und auch für mich und für die Kinder vielleicht auch. Gerade da, als die Kinder den Papa am meisten brauchten, war der nicht da. Aber Gott hat Gnade gegeben. Meine Frau arbeitete im Missionswerk, hat da manche eine Aufgabe gemacht, in der Küche und im Büro geholfen und so weiter. Und dann die Familie und dann der Garten. Wir hatten nicht viel Geld, was sie alles da geerntet hat im Garten. Eine liebe, fleißige Frau. Und sie hat ihre Kinder unheimlich streng erzogen. Und das war auch mein Wunsch. Wir haben unsere Kinder sehr streng erzogen, aber unsere Kinder hatten es gut. Unsere Kinder waren glücklich. In unserem Haus wurde musiziert und in unserem Haus wurde gesungen. Und ich sagte es vorhin schon, Mutti war immer die beste Freundin ihrer Töchter. Und ich bin mit unseren Kindern auch gut ausgekommen. Ich habe meiner Frau jeden Tag einen Brief geschrieben. Jeden Tag. Wenn ich irgendwo in Österreich war oder in der Schweiz oder so, jeden Morgen habe ich einen Brief geschrieben, meist so eine DIN A4-Seite, und ab zum Briefkasten. Und meine Frau hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Ich habe jetzt noch ganze Ordnerreihen. Die blauen Ordner, da sind die Briefe drin, die meine Frau mir geschrieben hat. Und die roten Ordner, da sind die anderen Briefe drin. Und wir hatten uns damals immer gedacht, wenn wir dann mal Rentner sind, dann lesen wir die alle nochmal. Und inzwischen hat sich vieles geändert, ich weiß nicht. Aber die Ordner, die habe ich immer noch. Und ich habe aus den Diensten auch unseren Kindern immer und immer wieder geschrieben. Ja, meine Frau hatte es nicht leicht. Aber ich bin heute im Rückblick davon überzeugt und durch all meine Beobachtungen erst recht, es gibt keinen schöneren Beruf als den Beruf der Mutter und der Hausfrau. Wenn sie es wirklich von Gott nimmt und sich ganz dem hingibt. Und meine Frau war eine glückliche Frau. Sie war in der Kinderarbeit in der Gemeinde, sie war im Chor und war eine fröhliche Mutti. Ich hätte das nie zugelassen, dass meine Frau neben der Familie irgendeine Arbeit übernommen hätte. Irgendwo in einer Firma oder sonst im Büro oder was. Sie hatte ja Bürokauffrau gelernt. Das hätte ich nie zugelassen. Die Mutter gehört zu den Kindern. Die Mutter gehört zu den Kindern. Ihr Lieben, ich bin oft so traurig darüber, wenn ich das sehe, wie die Kinder bei der Oma aufwachsen und dann oft total verzogen werden oder verkehrt erzogen werden, weil die das einfach nicht mehr schaffen im Alter. Und Mama muss Geld verdienen, damit man sich einen zweiten Fernsehgerät leisten kann oder ein größeres Auto und Ferien in Spanien. Das ist nicht gut. Die Mutter gehört zu den Kindern und wohl der Mutter, die das wirklich so hält. Unsere Kinder haben sich alle bekehrt, aber jetzt bin ich glücklich darüber. Alle vier als Schulkinder, so mit 9, 10 Jahren. Nachdem sie sich bekehrt haben, haben sie angefangen zu beten. Ach, einmal hat Daniel gesagt, Mutti, schade, dass du schon verheiratet bist. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Und dann hat Daniel gesagt, ja, das weiß ich ja, aber ist trotzdem schade. Ja, wie meinst du denn das? Und dann hat er gesagt, sonst hätte ich dich gefragt. Dann ist man schon ein bisschen stolz, oder? Wenn die Tochter kommt und sagt, Vati, oh, ich wünsche mir auch so eine Ehe, wie ihr sie habt. Manchmal habe ich richtig Angst vor der Zukunft. Wenn man das sieht, die Nachbarn da und da und dort, wie viel Not gibt es heute in den Ehen? In Deutschland wird fast jede zweite Ehe geschieden. Wie viel Not in den Familien? Wenn dann ein Kind kommt und sagt, oh, ich wünschte, ich könnte auch einmal so glücklich sein wie ihr. Mutti, ich wünschte, ich könnte auch einmal so glücklich sein wie du. So eine Ehe wünsche ich mir. Wir wollen das unseren Kindern vorleben und ihr seid bald in diesem Stand. Oh, bitte, bitte, weiht euch euren Kindern und nicht dem Geld verdienen. Zu mir haben immer zwei Menschen auf der Erde Papa gesagt. Zwei. Nein, vier. Vier haben Papa zu mir gesagt. Alle anderen sagen was anderes. Sie sagen Wilhelm oder Onkel Wilhelm oder Herr Pals oder irgendwas. Und vier Personen haben zu mir Papa gesagt. So, und irgendwann wurden es fünf und dann sechs und dann sieben und dann acht. Ich finde das so schön, wenn Schwiegerkinder Papa sagen, Mama sagen. Das ist heute weithin überhaupt nicht mehr üblich in der Welt. Da sagt man, Tag Egon. Zur Schwiegermutter sagt man, Tag Maria. Es tut mir jedes Mal weh. Das ist doch meine Schwiegertochter. Die ist in unsere Familie hineingekommen. Von dem Tage der Verlobung an haben unsere Schwiegerkinder zu mir Papa gesagt. Nein, Vati. weil unsere Kinder Vati sagten, sagten auch die Schwiegerkinder Vati und Mutti. Ich evangelisierte mal bei uns, da bekehrte sich ein Ehepaar. Sie war Erzieherin, ganz modern, und er Elektroingenieur. Sie hatten damals erst ein Kind, und dieser Kleine, der war 5 Jahre alt, der sagte immer Jakob zu seinem Vater. Jakob und Anne, die hatten eine ganz moderne Erziehung, und dazu gehört heute auch das, dass die Kinder ihre Eltern mit dem Vornamen ansprechen. Also ich finde das so verrückt und so verkehrt. Ich weiß nicht, wie ihr es dann einmal halten wollt. Vielleicht denkt ihr später einmal daran. Ich habe unsere Kinder auch alle 4 getraut. Das freut mich natürlich auch, wenn der Vater schon Prediger ist, dass sie dann nicht woanders hingehen, sondern wenn sie dann zu ihrem eigenen Vater kommen und fragen: Vati, würdest du uns auch trauen? Niemand kennt sie so gut wie ich, und wir hatten wunderbare Hochzeiten mit allen 4. Und jetzt inzwischen bekehren sich ja ihre Kinder. Ich mache hier mal einen kleinen Einschnitt. Sagt mal, euer Tonband ist zu Ende, oder? Könnte einer von den Verantwortlichen mal runtergehen und mit der Gebetsstunde beginnen, dass die Leute da nicht sitzen und warten, bis ich komme, sondern dass sie beten? Ich würde so gern noch ein paar ganz, ganz wichtige Dinge sagen. Und wenn es nicht aufs Band geht, ist es ein bisschen schade, aber es ist ja auch nicht für die anderen gedacht. Ihr seid ja hier. 1987 bekam meine Frau die furchtbare Nachricht: Diagnose Krebs. Also ich hatte oft den Eindruck, unsere Ehe ist eine der glücklichsten Ehen auf der Welt. Und unsere Kinder haben das auch oft gesagt. Es war einfach alles so gut. Unsere Familie war immer wie ein wunderschöner Garten mit den schönsten Blumen. Und nirgends war ich so gern wie da. Und dann hat ein Kind nach dem anderen geheiratet, und dann waren wir wieder allein und hatten große Pläne. Jetzt können wir sind ja noch gar nicht so alt, jetzt können wir zusammen vieles unternehmen. Und dann diese Diagnose. Obwohl meine Frau regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen war, plötzlich diese Diagnose. Sie wurde dann operiert, und dann wurde festgestellt, dass sie schon da und da Metastasen hatte. Und uns wurde dann gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange lebt. Der Arzt hat gesagt, wir sollten alles machen jetzt, was man machen kann. Bestrahlung, Chemotherapie und noch etwas, 3 verschiedene Dinge. Alles gleichzeitig, vielleicht hilft es. Nun, es hat alles nicht geholfen. Meine Frau hat dann mit ihrem Krebs noch 4,5 Jahre gelebt. Sie hat keine Bestrahlung bekommen, sie hat keine Chemotherapie bekommen und auch das andere nicht. Sie hat alles abgelehnt. Sie hat nur ihre Ernährung total umgestellt. Sie hat sich beraten lassen von einem gläubigen Arzt und hat gedacht, dass ich mache das jetzt mal so. Sie hat von dem Tage an nur noch Rohkost gegessen. Und das muss ihr unheimlich gut getan haben. Der Arzt hat immer wieder gesagt, das war das beste Blutbild der Woche. Frau Pahls, wie machen Sie das? Sie sah gut aus, aber der Krebs ging weiter. 4,5 Jahre. Aber die 4,5 Jahre waren, ich glaube, die schönsten Jahre unseres Lebens. Wir hatten es so gut. Sie ist mit mir auf Reisen gekommen. Ich habe in Südafrika evangelisiert. Sie kam mit und hielt Frauenstunden. Wir haben in Kanada, in Paraguay evangelisiert. Und sie hat Frauenstunden gehalten. In Paraguay 700 Frauen. Sie war so schüchtern früher, mochte sie fast nicht vor Menschen stehen. Und als sie wusste, ich habe nicht mehr viel Zeit, da kam sie aus sich heraus und hat Menschen gedient und viel Briefe geschrieben, Seelsorgepostern. Und wir hatten es einfach schön zusammen. 4,5 Jahre. Und sie wurde schwächer und schwächer und schwächer. Und dann starb sie. Und dann war ich wieder allein. Kinder alle verheiratet und ich war wieder allein. Aber dazu möchte ich jetzt, deshalb hänge ich das noch ran, das wollte ich gern sagen. Ihr Lieben, ich weiß, man kann auch im ledigen Stand oder im Witwenstand ein sehr erfülltes Leben führen. Ich kann euch sagen, wir haben in unserem Missionswerk ein paar ledige Mitarbeiterinnen. Ich habe schon manchmal gedacht, hoffentlich heiraten die nicht. Eine ist schon ein bisschen älter und eine ist noch ein bisschen jünger. Ich würde es ihnen ja gönnen, eine glückliche Ehe und vielleicht Familie, aber manches Mal habe ich es bei mir so gedacht, also hoffentlich kommt keiner. Hoffentlich kommt keiner und holt uns die weg. Das sind so wertvolle Mitarbeiter und von der Liebe Gottes erfüllte Leute und Gott gebraucht sie. Und ich habe in meinem Leben, auf meiner Reise im Dienst, so viele Menschen kennengelernt, sowohl Männer als auch Frauen, die nicht verheiratet waren und die Gott gerade im ledigen Stand so wunderbar gebraucht, dass man nur so darüber staunt. Man kann auch im ledigen Stand ein sehr erfülltes Leben führen. Man muss nicht unbedingt heiraten, um ein glückliches Leben zu haben. Oh, was habe ich für Gespräche mit verheirateten Leuten gehabt und manchmal habe ich da gesessen und habe mitgeweint. Wie viel Not gibt es bei vielen verheirateten Leuten? Weil die sich nicht wirklich lieb haben? Der Mann ist zu jeder anderen Frau freundlicher als zu seiner eigenen. Frag ihn mal, wann er seiner Frau das letzte Mal geholfen hat beim Mantel anziehen. Wann er seiner Frau das letzte Mal die Autotür offen gehalten hat. Wann er seiner Frau das letzte Mal einen Blumenstrauß gebracht hat. Wann er seiner Frau das letzte Mal gesagt hat, dass er sie lieb hat. Vielleicht ist das schon Jahre her. Was gibt es nur für langweilige Ehen? Das müsste natürlich nicht so sein. Ihr Lieben, aber ich weiß, Ehe ist nicht der Weg zum Glück. Nein, der Weg zum Glück heißt Jesus. Und wenn Jesus in deinem Leben den ersten Platz hat, wirklich, dann ist es egal, ob du alt bist oder jung, ob Mann oder Frau, ob allein oder in der Ehe. Wenn Jesus wirklich den ersten Platz hat und unser Leben so geführt wird, wie er es gern möchte, dann werden wir in jedem Land, in jedem Alter, in jedem Stand, werden wir ein erfülltes Leben führen können. Also ich hatte damals ein Jahr, da war ich wieder allein in der großen Wohnung. Kinder waren ja alle weg. Die Schwiegertochter kam einmal in der Woche, hat das Haus geputzt und hat auch meine Wäsche gemacht. Ich hatte es eigentlich gut. Frühstück, Mittag habe ich mir selbst gemacht, wenn ich zu Hause war. Ganz einfach. In dem Jahr habe ich den Herd einmal angestellt. Ein einziges Mal. Habe Pellkartoffeln gemacht. Aber die sind mir auch nicht besonders geraten. Ich verstehe nämlich nichts von Küche. Ich hatte in dem einen Jahr hatte ich nur eine kalte Küche. Und wenn ich eingeladen wurde, in dem Dienst ist man ja sowieso immer eingeladen. Ich bin gut zurechtgekommen in dem Jahr. Und zum Abendbrot esse ich ja sowieso nur einen Joghurt, das ist einfach bei mir. So, aber in dem Jahr, ich kann euch sagen, da war ich allein, aber das Jahr möchte ich nicht missen. In dem Jahr habe ich Zeit gehabt zum Beten, zum Lesen und mein Leben überdacht. Das war so ein reiches Jahr, als ich allein war. Aber nach einem Jahr, da kam dann wieder der Wunsch zu heiraten. Ich habe da sowieso auch ein Problem bekommen. Ich evangelisierte in Bielefeld. Riesenbühne, weiß ich, 400 Leute im Chor. Evangelisation zu Ende und ich bekomme einen Brief von einer Frau. Und dann schreibt mir die Frau, dass sie schon einige Zeit den Eindruck hat, dass sie die richtige Frau für mich sein könnte. Und als ich am letzten Abend in der Evangelisation mich umdrehte und dem Chor dankte und immer in ihre Richtung guckte, da war sie ganz sicher, dass sie sich nicht geirrt hatte. Sie freut sich so darüber und hat dann wohl gedacht, dass ich ihr zurückschreibe. Und ja, ist das wahr? Wunderbar. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, liebe Frau, ich kann mich nicht an sie erinnern. Und wenn ich in ihre Richtung geguckt habe, dann war das zufällig. Nein, das muss ein Irrtum sein. Aber das war mir peinlich. Bekam ich einen Brief aus der Schweiz von einer Frau. Die schrieb mir, dass sie immer von mir träumt. Ob mir das auch so geht, ob ich auch von ihr träume. Sie hat das sonst nicht, aber vielleicht will Gott uns irgendetwas damit zeigen. Eine andere Frau schrieb mir, dass sie gern Mitarbeiterin in unserem Missionswerk werden möchte. Vielleicht könnte sie mich auch begleiten auf meinen Reisen und während ich evangelisiere, könnte sie irgendwie mithelfen, Kinderarbeit machen und so weiter. Und vielleicht könnte mehr daraus werden. Ich habe jetzt aber nur drei Sachen erzählt. Ich könnte euch jetzt noch eine ganze Menge erzählen. Also was es alles gibt. Meine Zeit. Und unsere Kinder, die fingen an, miteinander zu reden und zu beten. Und sie waren alle vier der Meinung, Vati sollte wieder heiraten. Er ist einfach noch zu jung, um allein zu bleiben. Sie haben viel dafür gebetet, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Aber ohne, dass ich das wusste, wusste nichts davon. Aber dann kam auch bei mir der Wunsch, ich möchte wieder heiraten. Aber ich hatte Angst davor. Ich hatte richtig Angst vor der zweiten Ehe. Weil die erste so gut war, wer garantiert mir, dass die zweite Ehe auch gut wird? Ich habe manchmal gedacht, wenn ich wieder heirate und die zweite Ehe wird nicht gut, wie sollen unsere Kinder damit fertig werden? Ich kann auch nie mehr darüber predigen. Was habe ich für Predigten gehalten über Ehe, über Familie, über Kindererziehung, Seminare gemacht? Wenn die zweite Ehe nicht gut wird, also dann lieber nicht. Aber der Wunsch war da, ich würde gern wieder heiraten. Und als Evangelist ist das sowieso besser. Ich habe ja eben gezeigt, was man da alles so erleben kann. Viel gebetet. Und dann, es war schon mehr als ein Jahr vergangen, ich war in der Schweiz, in einem christlichen Haus, hatte da zu tun. Anschließend sollte ich drei Vorträge halten beim Jans-Team, bei einer Jahreskonferenz, habe mich vorbereitet. Und in der Zeit habe ich ganz viel für dieses Anliegen gebetet. Ich wollte irgendwie Klarheit haben. Herr, wie siehst du das? Soll ich wieder heiraten? Soll ich allein bleiben? Und wenn? Wie soll ich eine Frau finden? Wie soll ich das machen? In dem Alter ist das viel, viel schwerer als in der Jugend. Wie soll das jetzt gehen? Und viel gebetet während der Woche da in der Schweiz. Und dann musste ich an eine ganz bestimmte Frau denken. Das lag schon 5 Jahre zurück, da waren wir einmal in einer Bibelfreizeit. Damals war meine Frau schon krank. Und da hatte diese bestimmte Frau, eine Physiotherapeutin, sich viel um meine Frau gekümmert und hatte ihr erklärt, wie man Lymphdrainage selbst machen kann und so weiter und hatte ihr da geholfen und so. Und sie waren fast Freundinnen geworden in der Bibelfreizeit. Aber ich hatte mit der Frau überhaupt nichts zu tun. Die haben sich sogar hinterher noch ein paar Mal geschrieben. Und dann, da in dieser Woche, musste ich immer an diese Frau denken, ob die noch ledig ist. Also jetzt erzähle ich euch etwas. Ich weiß nicht, was ihr von mir denkt. Ob die noch ledig ist. Und immer wieder stand die irgendwie vor mir, diese Johanna. Und am Abend um 10 am Ende der Woche, nachdem ich viel gebetet hatte, habe ich gedacht, Gott kann das jetzt so machen. Ich suche mal im Telefonbuch und wenn sie verheiratet ist inzwischen, dann heißt sie ja nicht mehr so. Ich wusste nur noch, die hieß Johanna Christen. Ich wusste nicht, wo sie wohnt. Johanna Christen, Schweizerin, irgendwo in der Schweiz. Und ich habe gesucht und gesucht, aber habe ich bei der Telefonauskunft angerufen, gibt es irgendwo in der Schweiz eine Johanna Christen? Hat das Fräulein mir gesagt, Computer, ja, davon gibt es einige. Dann habe ich gefragt, was haben die für Berufe? Ja, da ist eine Physiotherapeutin. Ja, das ist sie, Physiotherapeutin. Können Sie mir die Nummer sagen? Ja, Nummer aufgeschrieben. Und dann saß ich da am Telefon. Oh, ich habe gezittert, ich alter Mann. Mach ich's nicht, Herr Jesus, soll ich nicht? Und irgendwie hatte ich den Eindruck, doch, ich soll. Ich dachte, wenn sie nicht zu Hause ist, dann soll es nicht sein. Und ich wähle ihre Nummer. Und da heißt es Christen. Und ich sage, hier ist Wilhelm Pahls. Was? Wilhelm Pahls? Ja, und dann habe ich so ein bisschen erzählt. habe ich gestottert. Und, ja, und ich sage euch jetzt nicht alles. Und da habe ich gefragt, wo wohnst du eigentlich und was machst du so? Und dann bekam ich dann auch raus, dass sie allein da irgendwo wohnte und dann gesagt, ich bin gerade in der Schweiz und dann könnt ihr mal vorbeikommen. Und Am anderen Morgen um 8 war ich bei ihr zum Frühstück. Und dann habe ich habe mit einmal gemerkt, ich kann jetzt hier nicht irgendwie heucheln oder drumherum machen. Sie gefiel mir, ja. Und dann habe ich geredet, den ganzen Tag, über mich herausgefunden, 100 Fragen gestellt oder noch mehr. Ich hatte nämlich so meine Vorstellung, wie sie ungefähr sein müsste. Meine ganze Wunschliste hatte ich im Kopf und immer habe ich gemerkt, das geht auf, das stimmt auch, das geht auch. Das stimmt eigentlich, ist alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und am Abend haben wir zusammen gebetet und dann habe ich abgemacht, Freitag komme ich wieder. Und dann sprechen wir weiter. Und in der Zwischenzeit hat sie gebetet und ich habe gebetet. Und am Freitag war ich wieder da. Dann haben wir wieder den ganzen Tag geredet. Und am Abend waren wir uns eins. Und dann habe ich Abschied genommen. Und dann habe ich gesagt, wir waren uns eins, wir beide wollen zusammen unseren Weg gehen. Haben den Hochzeitstermin ausgesucht. Und weil mein Terminkalender so voll war, gab es nur noch Dezember. 17. Dezember, kurz vor Weihnachten. Da könnten wir heiraten. Oh ja. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ihr Lieben, entweder ist das von Gott oder ist nicht von Gott. Und wenn es von Gott ist, dann muss ich doch nicht noch 3 Jahre warten. Und wenn es nicht von Gott ist, ja, dann will ich überhaupt keinen Schritt weitergehen. Wir waren uns beide so sicher, das ist von Gott. Und dann bin ich gleich am nächsten Tag losgefahren zu unserer einen Tochter und habe ihr das erzählt. Dann bin ich zur anderen Tochter gefahren, habe ihr das erzählt. Dann bin ich zum Sohn gefahren und dann zum anderen Sohn. Und dann war ich eine Woche zu Hause im Missionswerk. Am anderen Sonntag bin ich wieder losgefahren in die Schweiz, habe Johanna ins Auto genommen und dann bin ich mit Johanna zu der einen Tochter gefahren und dann weiter zu den Kindern, habe sie vorgestellt und dann haben wir uns ganz schnell verlobt und ein Vierteljahr später haben wir geheiratet. Und unser Sohn hat die ganze Hochzeit geleitet und unser Schwiegersohn hat die Predigt gehalten und uns getraut. Das war auch eine interessante Hochzeit. Als er dann gefragt hat, man fragt doch dann den Bräutigam, ob er treu sein will, dann stand er vor mir, der Schwiegersohn, und hat vor, der Saal war voll, so viele Leute waren, glaube ich, noch nie da in dem Gemeindehaus. Das war so spannend. Pauls heiratet. Ja. Und dann standen wir da vorne und der Schwiegersohn stand vor uns und hat er gefragt, und jetzt frage ich dich, Vati, das haben die Leute noch nie gehört bei einer Hochzeit. Jetzt frage ich dich, Vati, willst du Johanna Christen als deine Ehefrau aus Gottes Hand annehmen, sie lieben, ehren, treu sein und so weiter? Dann sprich ja. Dann hat die Johanna gefragt, dann konnte ich ja nicht fragen, Johanna, willst du jetzt Vati? Sondern Johanna, willst du jetzt den Wilhelm Pals? Und so weiter. Ach, war das eine herrliche Hochzeit. Ihr Lieben, und jetzt sind wir schon wieder Jahre verheiratet. Die Kinder sind glücklich, dass sie wieder eine Oma haben, die Kleinen. Die eigenen Kinder, die Schwiegerkinder mögen die Neue. Und wir haben es so gut. Und ich bin so froh, dass ich wieder eine Frau habe, mit der ich so viel Zeit im Gebet verbringen kann. Die so ein brennendes Herz fürs Reich Gottes hat. Und die mich ziehen lässt. Wie schlimm, wenn eine Frau immer jammert und jetzt fährst du schon wieder weg. Sie weiß, das ist mein Dienst, meine Berufung. Wir gehen zusammen unseren Weg. Wir wollen gemeinsam dem Herrn dienen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte das, was ich am Anfang schon einmal sagte, noch einmal sagen, ihr Lieben. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Nicht in der Gesundheit. Nicht im Geld, nicht im Erfolg, nicht in Schönheit. Ich sage es noch einmal, ich bin davon überzeugt, dass jede Ehe glücklich sein könnte, jede. Wenn die beiden sich nicht immer Vorhaltungen machen würden, nicht immer aneinander rumnörgeln würden, sondern wenn beide den Wunsch hätten, ich will den anderen glücklich machen. Ich will den anderen glücklich machen. Wenn eine Frau immer mit dem Wunsch lebt, ich möchte meinen Mann glücklich machen. Und der Mann lebt mit dem Wunsch, ich möchte meine Frau glücklich machen. Bei unserer Hochzeit wurde uns zugerufen, den Satz werde ich nie vergessen, schenkt euch total. Schenkt euch total. Schenkt euch total. Fordere nicht immer, schenkt euch total. Und das lohnt sich. Gib, damit habe ich angefangen, und dir wird gegeben. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir auch diese Zeit jetzt zusammen hatten. Das war jetzt keine große Predigt, sondern einfach ein Erzählen aus dem persönlichen Leben. Und ich hoffe, dass ich damit einigen helfen konnte, dass ich einigen damit Mut machen konnte, dass ich einigen die Zweifel nehmen konnte, dass ich einigen den Glauben stärken konnte. Herr Jesus, du kennst all diese jungen Leute und die allermeisten haben den Wunsch, einmal zu heiraten. Herr, und ich weiß, dass das eine sehr, sehr reiche, schöne Sache sein kann. Aber eine Ehe kann auch ein Stück Hölle auf Erden sein. Herr, du siehst all die Nöte. Und manchmal sind wir Augen- und Ohrenzeugen. Und wir bekommen so manches mit, was um uns herum passiert. Herr Jesus, segne diese jungen Leute, dass sie in der Hingabe an dich leben, dass sie mit ihrem Geld so umgehen, dass du Freude daran hast, dass sie mit ihrer Zeit so umgehen, dass du Ja sagen kannst und dass sie in ihren Entscheidungen, ob es um den Beruf geht oder um den Wohnungswechsel oder um die Partnerwahl, um alle wichtigen Entscheidungen im Leben, dass sie dich hineinnehmen, dich fragen und du wirklich Herr auf allen Gebieten sein kannst. Herr, segne diese jungen Mädchen, segne diese jungen Männer. Mach aus ihnen Männer Gottes, Frauen Gottes, mach aus ihnen Werkzeuge in deiner Hand. Lass von ihren Leibern strömen.